Drittes Buch. Im trauten Heim der Liebe selig so ruht Buddha unser Herr und wusste nicht von Weh, von Mangel, Krankheit, Alter, Tod. Nur wie ein Schläfer, der in Träumen streift auf trüber Meeresflut und der erwacht, bekümmert, landet an des Tages Strand und seltene Ware bringt von dunkler Fahrt. So oftmals, wenn sein edles Haupt gewiegt an Yasodharas braunem Busen ruht und Kühlung leise ihre zarte Hand den schlummerschweren Lidern fächelte, sprang er empor. »O Welt! O meine Welt! Ich weiß, ich hör, ich komme!« Aber sie, erschreckt mit großen Augen, fragt ihn, »Was bekümmert meinen Herrn?« Denn wunderbar zu solchen Zeiten lag in seinem Blick unendlich all Erbarmen, und er war von Angesicht zu schauen wie ein Gott. Dann lächelt er wohl wieder, um die Tränen in ihrem Aug zu hemmen, und gebot, das Saitenspiel ertöne. Aber einst setzt einen Kürbis, der mit Saiten war bezogen, auf die Schwelle man, so daß der Wind hinstreichen konnte über ihn und ihm entlocken eigne Melodei. Gar seltsam spielt ein Saitenspiel der Wind. Die bei ihm waren, hörten dies allein. Doch Prinz Siddhartha andern Klang vernahm. Er hört im Winde tönen den Gesang der Devas und verstand die Worte klar. Wir sind die Stimmen, die im Winde wehen, die Ruh ersehnend nie zur Ruh eingehen. Des Menschen Leben ist als Widerwind, nach Sturm und Streit ins Nichts es seufzend rinnt. Woher und wofür, ihr könnt's nicht wissen, auch des Lebens Quell und End vermissen. Wir sind, was ihr seid, Geister aus dem All, was hätten wir wohl von wechselnder Qual? Was frommt wohl dir dein nimmermüdes Glück? Der Liebe Freuden schwinden Stück für Stück. Das Leben, wie der Wind dahin sich schwingt, wie leiser Ton des Saitenspiels verklingt. O Mayas Sohn, so wir durchziehen die Welt, freudlos die Saiten unsere Klag durch Geld. So vieles Weh sehen wir in jedem Land, und Tränenströme und gerungene Hand. Doch klagen spottend wir, sie wissen's nicht, dass leerer Schein des Lebens Glanz und Licht, es weilt nicht, wie die Wolken nimmer stehen und wie die Ströme unaufhaltsam gehen. Du bist der Heiland, nah ist deine Zeit, es wartet dein die Welt in bitterem Leid. Die blinde Welt wankt hin in Nöten schwer. Auf, Mayas Sohn, wach auf, nicht schlummre mehr. Wir sind die Stimmen, die im Winde wehen. Auch du wirst Ruhe suchend wandern gehen. Lass lieb aus Liebe und dem Leid zu lieb, tausch ein die Sorg, Erlösung allen gib. So seufzen klagend durch die Saiten wir. Noch bleib verhüllt das Weh der Erde dir. Drum spotten wir, wie wir jetzt eilig fliehen, der Liebesträume, die dich noch umziehen. Hernach begab sich's, als der Tag sich neigt, daß um ihn war in lichter Schönheit Glanz sein Hofstaat und erlauschte Hand in Hand mit schön Yasodhara den Märchen, die ein Mädchen vorerzählte, und Musik fiel ein, wenn sich die Stimme senkt am Schluss. Wohlalte Sagen waren's, die man sich erzählt, wenn Dämmerung auf die Welt sich senkt, von Liebe und vom Zauberrosse und von Ländern in der Ferne, wundervoll, wo weise Menschen wohnen und zur Nacht die Sonne niedersenkt ins weite Meer. Da sprach er seufzend, Chitra bringt zu Sinn mit ihrem Märchen wieder mir den Gang des Winds im Saitenspiel. Zum Danke gib dein Perlenhalsband ihr, Yasodhara. Doch sprich, du Perle, ist die Welt so weit? Gibt es ein Land, das niederrollen sieht die große Sonne in des Meeres Flut? Gibt es dort Herzen, so wie unsere sind, zahllos und unbekannt, nicht glücklich auch vielleicht? Und Hilfe könnten bringen wir, so sie bedrängt, wenn wir sie nur kannten? Oft denk ich sinnend, wenn im Ost der Herr des Tages seine goldne Bahn betritt, wer wohl zuerst begrüßt hat seinen Strahl am Weltbeginn des Morgens Kinderschar, auch oftmals selbst in deinen Armen und an deiner Brust, geliebtes Weib, empfand ich schmerzlich Sehnen, wenn die Sonne sich zu senken begann. Ihr nachziehen wollt ich, jenem purpurfarbenen Westen zu, um dort des Abends Völker zu erschauen. Wohl manche mag's dort geben, die wir wohl lieben würden. Wie soll's anders sein? In dieser Stund erfasst mich sehnsuchtsvoll ein Schmerz, den deine weichen Lippen nicht fortküssen können mehr. O Mädchen, sprich, O Chitra, kennst du jenes Zauberland? Wo steht das schnelle Wunderross, von dem die Mär erzählt? Meinen Palast gäb ich für einen Tag auf seines Rückens Sitz, immer weiter reitend, zu sehen, wie weit die Welt sich breitet. Oder hätt ich nur die Schwingen jenes kahlen Geiers dort, der sich zwar nährt vom Aas, aber dennoch der Erbe weiterer Reiche ist als ich. Wie wollt ich meine Flügel spannen und nach Himalayas Gipfel stürmen, wo mit rosig lichtem Schimmer auf dem Schnee des Abends Strahl verweilt? Wie ließ ich weit die Blicke fliegen, alles zu erspähen, was in der Runde ist? Warum hab ich das nie gesehen und nie gesucht? O sagt, was liegt denn jenseits unseres erznen Tors? Da sagt eine, holder Prinz, zuerst die Stadt, die Tempel, Gärten und der Wald, die Felder weiter, andere Felder dann, mit Schluchten, Plätzen, Dschungeln, Kos auf Kos, darauf kommt König Bimbisaras Reich, dann Scharen anderen Volks in weiter Welt. Gut, sprach Siddhartha, lasst ergehen Befehl, dass Channa mit dem Wagen sei bereit, denn morgen um die Mittagsstunde will hinaus ich fahren, sehen, was draußen ist. Drauf meldet man dem König, unser Herr, dein Sohn, gebot, dass um die Mittagszeit sein Wagen sei bereitet, denn er will ausfahren, um zu sehen die Menschenwelt. Ja, sprach der König sorglich, es ist Zeit, dass er die Welt sieht, lasst den Herold gehen und mein Gebot verkünden, dass die Stadt sich schmücken solle, so dass nirgends sich ein ekler Anblick bietet. Niemand auch, der blind ist oder lahm, der hochbejahrt, kein Kranker oder den der Aussatz plagt und kein gebrechlich Volk sich zeigen soll. Drum fegte man das Pflaster auf und ab, von Wasserträgern mit durchbohrtem Schlauch besprengt die Straßen wurden, und die Frauen bestreuten ihres Hauses Schwelle neu mit rotem Staube, wanden Kränze frisch und schnitten vor der Tür den Tulsi-Strauch. Den Anstrich aller Mauern frischte man mit Birsten auf, schmückt auch mit Pfahnen dicht die Bäume festlich aus, vergoldete die Götterbilder, und es leuchteten auf Laubaltären, wo der Weg sich kreuzt, die großen Götter, Suryadeva auch, so dass die Stadt erschien als Mittelpunkt von einem glücklichen, zufriedenen Land. Mit Gong und Trommel ging der Herold um, verkündend laut: Ihr Bürger, höret all, der König will, dass heute nirgend sich ein übler Anblick bietet. Niemand auch, der blind ist oder lahm, der hoch bejahrt, kein Kranker oder den, der Aussatz plagt, und kein gebrechlich Volk sich zeigen soll. Lasst niemand auch bis zu der Nachtbeginn verbrennen seine Toten oder sie bestatten. So befiehlt Suddhodana. So waren schön bereitet Straß und Haus in ganz Kapilavastu, als der Prinz sich im bemalten Wagen nähert, den zwei Ochsen zogen, weiß wie Schnee, die stolz die Wampen schüttelnd, dem geschnitzten und lackierten Joch des Rückens Polsterfett entgegenstreckten. Schön war's anzusehen, das Volk, wie es den Prinzen jubelnd grüßt. Wie fühlte sich Siddhartha stolz und stark, als er erblickte all dies frohe Volk ihm untertänig, festlich schön geschmückt und lachend, als ob Lust das Leben sei. »Schön ist die Welt«, sprach er, »sie sagt mir zu, wie heiter gütig diese Menschen all, die doch nicht Könige sind. Wie lieblich sind hier meine Schwestern, die ums liebe Brot arbeiten und sich mühen. Was habe ich getan für sie, dass sie mir wohlgesinnt? Wie sollte kund sein diesen Kindern hier, ob ich sie liebe? Bitte, nimm doch auf den hübschen Sakya-Jungen da, der mir die Blumen warf, dass er begleite mich. Wie gut ist's, König sein in solchem Reich. Wie leicht erfreut man, wenn sich diese schon, weil ich mich zeige, freuen. Wie manches doch, was ich besitze, ist vonnöten nicht, wenn solch bescheidener Haushalt schon genug enthält, die Stadt mit Frohsinn zu erfüllen. Nur vorwärts, Channa, durch das Tor. Ich will mehr sehen von dieser schönen fremden Welt. So kamen sie durchs Tor. Es drängte froh das Volk sich um die Räder. Mancher lief voraus den Stieren, Kränze werfend, doch ein anderer strich ihr seidenweiches Fell. Noch andere brachten Reis und Kuchen dar, und alle riefen: Heil dir, edler Prinz! So war mit frohen Blicken rings erfüllt der Weg und heiter anzuschauen, denn so gebot der König, als inmitten jetzt der Straße, aus dem Schuppen, wo er sich verborgen, langsam wankend kroch hervor in schmutzgen Lumpen, abgezehrt, ein Greis, ein elend Menschenbild, des welke Haut gerunzelt und gebräunt von Sonnenglut, wie eines wilden Tieres magres Fell sein fleischloses Gebein umschlotterte. Gebeugt sein Rücken von der Jahre Last, gerötet seiner Augen Höhlung war von längst vergossenen Tränen und von Gicht die trüben Augen triefend, wie im Krampf bewegte sich der zahnberaubte Mund, aus Angst vor all dem froh erregten Volk. Er faßte seine dürre Knochenhand den alten Stab zur Unterstützung für die zitternde Gestalt, die andere Hand war auf die Rippen ihm gepresst, woher mit schmerzlich schwerem Zug der Atem kam. »Almosen«, fleht er, »gute Leute gebt, sonst sterb ich morgen oder tags drauf.« Dann schüttelt ihn der Husten, aber doch streckt er die Hand noch aus und blinzelte und flehte trotz dem Krampf: »Almosen gebt!« Die um ihn waren, wollten schnell beiseit den schwachen Zerren, aus dem Weg ihn ziehen. »Der Prinz, siehst du ihn nicht? Verbirg dich schnell!« Allein Siddhartha rief: »Lasst ein, lasst ein! Channa, was für ein Ding ist dies? Es scheint ein Mensch zu sein, doch ist dies wohl nur Schein. Er ist ja so gebeugt, so jammervoll, so traurig anzuschauen, dass mir graut. Kommt es wohl vor, dass so ein Menschenkind geboren wird? Was meint er, wenn er stöhnt, ich sterbe morgen oder tags darauf? Fehlt's ihm an Nahrung, dass die Knochen so hervorstehen? Oder welcher Schmerz befiel den Mitleidswerten? Da erwiderte der Wagenlenker, holder Prinz, dies ist nichts anderes als ein greisenhafter Mann. Vor 80 Jahren war sein Rücken straff, sein Auge glänzend und sein Körper stark. Jetzt haben ihm die Jahre diebisch weg den Saft gesogen und des Lebens Mark geraubt. Entwendet Willen und Verstand. Der Lampe fehlt das Öl, trüb brennt der Docht. Was er noch hat an Leben, ist nicht mehr als nur ein Funke, der flackernd zu dem Ende hinstrebt. Solcher Art das Alter ist, nicht eure Hoheit kümmere sich darum. Da sprach der Prinz, allein muß dies geschehen mit andern auch, vielleicht mit allen gar? Ist's selten, dass ein Mensch so wird wie er? Erlauchter Prinz, gab Channa ihm zurück, wie er, so werden alle diese, wenn so lang sie leben. Doch, erwiderte der Prinz, wenn mir so lang das Leben währt, werd ich auch so? Und wenn Yasodhara die 80 Jahre lebt, ist dann auch ihr beschieden, greisenhaft zu sein? Werden auch Yalina und die kleine Hasta, Gotami, Ganga, all die anderen so? Ja, edler Herr, Channa antwortete. Da sprach der Prinz, kehr um und fahre mich zu meinem Hause wieder. Was ich nicht zu sehen erwartet, hab ich heut gesehen. So kehrt an seinen heitern Hof zurück Siddhartha, sinnend und gedankenvoll, den Blick umflort und Trauer im Gemüt. Nicht rührte er die weißen Kuchen an, noch auch die Früchte, die zum festlichen Gelag am Abend man ihm bot, noch blickt er auf nur einmal wie die Tänzerin, die best im Schloss ihn zu erfreuen sich müht. Noch sprach er, einmal nur wehmütig, als betrübt und weinend ihm Yasodhara zu Füßen sank und seufzte, »Findet denn mein Herr nicht Freude mehr und Trost in mir?« »Ach, Geliebte«, sprach er, »nach solchem Trost mein Herze voller Sehnsucht ist, dass es enden sollt, denn enden wird es sicher, zu Greisen werden wir, Yasodhara, ohne Liebe und Reiz und schwach und alt, vom Greisentum gebeugt. Ja, wollten wir auch Lieb und Leben mit den Lippen fest verschließend, dass uns jeder Atemzug bei Tag und Nacht vereinte, würde doch die Zeit sich zwischendrängen, um hinweg die heiße Liebe mir zu stehlen, dir die Schönheit, wie von jenem Gipfel stiehlt die schwarze Nacht des Abends rosgen Schein, der dort unmerklich fast zu grau verblasst. Heut ging mir schmerzlich die Erkenntnis auf, und meine Seel ist dunkel, bang vor Furcht, und nur in eins versenkt, zu wissen, wie der Liebe Anmut erretten kann sich vor dem Tode durch den Schlechter, die Zeit, der den Menschen zu Greisen werden lässt. So saß er da die lange Nacht hindurch, schlaflos und ohne Trost. Dieselbe Nacht lag auch der König in dunklem Traum auf seiner Stadt. In seines ersten Traumes schreckeinflößend Schau sah er ein Panier, glorreich und groß, die Sonne strahlte drauf, das Zeichen Indras, doch ein starker Wind erhub sich, dass es mächt'ge Falten schlug und riss es in den Staub. Da kam ein Heer von schattengleichen Wesen und ergriff das hingesunkne Banner, trug es weg, fernab vom Tor der Stadt gen Osten hin. Darauf begann das zweite Traumgesicht. 10 hohe Elefanten nahten sich mit Silberrüsseln, unter ihrem Tritt die Erd erdröhnte, wie von Süden her sie kamen, aber auf dem Vordersten, da saß des Königs Sohn, es folgten ihm die andern alle. Im dritten Schrecken aber dann ein Wagen rollt einher, in hellem Licht erstrahlend, und es zog ein Viergespann von Rossen ihn, das schnob lichthellen Dampf und feurig glänzt ihr Schaum. Und in dem Wagen Prinz Siddhartha saß. Als viertes Traumgesicht erschien ein Rad, das dreht und drehte sich ohn Unterlass, die Nabe glühendes Gold und Edelstein die Speichen, doch am äußern Umkreis war seltsame Schrift geschrieben, die zu glühen schien und zu klingen, als es sich drehte. Von einer Trommel war der fünfte Traum, die stand inmitten zwischen seiner Stadt und dem Gebirg. Es schlug sie an, der Prinz, mit ehernem Schlägel, das sich dröhnend hub, wie des Gewitters Grollen lauter Schall zum Himmel auf und in die Lande weit. Drohend erschien sodann im sechsten Traum ein Turm, der zu wachsen nicht enden wollt. Hoch über die Stadt sein gewaltges Haupt die Wolken grenzte, auf den Zinnen stand der Prinz und schüttet hier und dort herab mit beiden Händen Edelsteine dicht, als ob es regnet Hyazinthen und Rubine, und es kam die ganze Welt zu sammeln diese Schätze, als herab sie fielen in die 4 Viertel der Welt. Am Ende kam dem König Schreck erfüllt das 7. Traumgesicht, und er vernahm ein klagend Tönen und erblickte drauf 6 Männer weinend, zähneknirschend, die auf ihre Lippen legten ihre Hand und langsam Förderschritten, Trost beraubt. Dies sind die 7 Schreckgesichte, die im Schlaf der König sah, doch ihren Sinn vermochten von den Traumauslegern selbst die Weisesten zu deuten nicht. Da ward der König Zorn erfüllt und sprach: »Es naht sich Unheil meinem Haus, und keiner kann von euch mir helfen, dass ich sehe klar, was mir die großen Götter machen kund.« So breitet in der Stadt sich Sorge aus, weil Schreckensträume nachts der König sah, die niemand deuten konnte. Doch es kam zum Tor ein Greis, von niemandem gekannt, gehüllt in Tierfell wie ein Eremit, der rief: »Lasst mich zum König, ich vermag zu lesen seine Träume.« Wie er nun die 7-fachen Geheimnisse des Rätseltraums zur Mitternacht vernahm, neigt er sich tief und sprach: »O Maharaja, gesegnet ist dein Haus, aus ihm ersteht ein Glanz, der selbst die Sonne überstrahlt. Die 7 Schrecken, 7 Freuden sind. Im ersten Traum, als das Banner war zu sehen, war breit und glorreich das Panier verziert mit Indras Zeichen. Doch in Staub gezogen und hinweggeführt, das zeigt des alten Glaubens Ende an, und dass ein neuer wird beginnen. Denn es sind dem Wechsel unterworfen Gott und Mensch, und wie ein Tag vergeht, vergeht zuletzt auch ein Kalpa. Doch es deutet an, die Elefantenschar, von deren Tritt die Erde bebt, der Weisheit zehnfach gut, durch deren Kraft der Prinz verlassen wird irdsche Herrlichkeit und mit der Wahrheit neuem Kleid beben lassen wird die Welt. Der flammensprühenden Rosse Doppelpaar sind die vier Tugenden, die furchtlos ihn aus trübem Zweifel zum beglückten Licht geleiten. Doch das umgerollte Rad, des Nabe glüht wie von geschmolznem Gold, war des vollkommenen Gesetzes Rad, das rollen soll vor die gesamte Welt. Die Trommel, die der Prinz gewaltig schlug, bis alle Lande füllt ihr Schall, sie ist der Donner der Verkündigung des Worts, das er verbreiten soll. Der hohe Turm, gen Himmel wachsend, zeigt das Wachsen an des Evangeliums, das Buddha uns wird lehren. Die seltenen Edelsteine, von ihm verteilt an all, stellen niemals zuvor erzählte Schätze dar, von dem guten Gesetz, das teuer und begehrt sowohl den Göttern als auch den Menschen. Dies ist des Turmes Deutung, doch die sechs, die weinend irrten mit verschlossenem Mund, sechs große Lehrer sind es, die dein Sohn unwiderleglich mit der Wahrheit Spruch des Irrtums überführen wird. O Herr, nun freue dich, denn meines Herrn Geschick des Prinzen höher ist als Königtum, kostbarer ist sein schlichtes Büßerkleid als goldene Gewänder. Dies dein Traum, in sieben Tag und Nächten wird's erfüllt. So sprach der heilge Mann und machte tief die acht Verbeugungen, berührte dann dreimal die Erde, wandte sich und ging. Doch als der König ihm ein reich Geschenk nachsandte, kam der Bot erstaunt zurück und sagt: Ich folgt ihm nach, bis er betrat den Tempel Chandras. Doch war niemand drin als eine Eule, die vom Altar flog. Oft kommen so die Götter. Doch traurig und erstaunt war der König und gebot, dass neue Freuden man ersenne in dem Lustschloss, um mit Sang und Spiel und Tanz Siddharthas Herze zu beherrschen. Und an jedem ehernen Tor verdoppelt er die Wachen. Doch wer wehret dem Geschick? Denn einst aufs Neue regte sich's im Geist des Prinzen draußen jene Welt zu sehen, das Leben freudig heiter, wenn nicht zum Ende hin seine Wogen liefen auf schmerzvolle Vernichtung zu und nicht versiegten in dem dürren Sand der Zeit. Ich bitt euch, lasst mich sehen die Stadt, so wie sie wirklich ist, so bat den König er. Fürsorgend zärtlich warntet ihr das Volk zu Bergen Übles und des Alltags Schein, und froh zu blicken, mich nur zu erfreuen. So waren die Straßen heiter, aber jetzt hab ich erfahren, dies ist nicht die Welt des Alltags, drum erkennen möcht ich gern, da ich der Nächste doch dem Thron und dir, das Volk die Straßen, wie sie wirklich sind, wie sie sich werktags zeigen, was sie tun, wie Menschen leben, die nicht Könge sind, gib mir Erlaubnis, Vater, unerkannt hinauszugehen aus dem Hain der Lust. Vielleicht, dass ich zufriedener dann zurück in seinen Frieden kehre, oder auch, wenn nicht zufriedener, so doch weiser. Drum, so lass mich morgen gehen, ich bitte dich, nach meinem Wunsch mit Dienern durch die Stadt. Da sprach der König zu der Räteschar: Vielleicht, das heilet diese zweite Fahrt, was jene erste schlimm gemacht. So schrickt zusammen jedes Mal der Edelfalk, wenn man die Kappe lüftet. Ruhigen Blick gibt nur die Freiheit. Lasst ihn alles sehen und sendet Nachricht mir, wie er es nimmt. Am andern Tage, als der Mittag naht, schritt Channa mit dem Prinzen durch das Tor, das vor des Königs Siegel sich erschloss. Doch die zurückgerollt das Flügeltor, nicht wussten sie, dass jener Handelsmann des Königs Sohn war und der Schreiber dort sein Wagenlenker. Also schritten sie auf der belebten Straße hin zu Fuß, inmitten aller Sakya-Bürger, und beschauten Freud und Leid sich in der Stadt, die Straßen von des Tags Gesumm erfüllt, die Händler mit gekreuzten Beinen bei den Waren, die sie führten, Würz und Korn, die Käufer in dem Kleid ihr Geld verwahrt, den Zungenkrieg beim Feilschen um den Preis, den Ruf »Macht Platz!« der Karren steinern Rad, die starken Ochsen, wie die knarrende Last sie fortbewegten mit geduldigem Schritt, der sänften Träger singendes Geschrei, die kräft'gen Hamals schwitzend in der Glut, die Frauen wasserholend aus dem Quell, den Krug im Gleichgewichte haltend und dabei doch schwatzend, tragend noch dazu schwarzäugige Kinder, von der Fliegenschar umschwärmt des Zuckerbäckers Laden auch, am Webstuhl dann den Weber, der im Takt sein Schiffchen durchs Gewebe emsig schwingt. Die Mühle Korn zermahlend, Hunde auch streunend in dem Ort und den Waffenschmied, wie er mit Zang und Hammer sehr geschickt die Ringe fügt zu einem Panzerhemd. Den Grobschmied dann, in seiner Glut lag des Landmanns Hacke, des Kriegers Speer vereint. Um ihren Lehrer saß im Halbkreis ernst die Schule, und das junge Sakya-Volk übte ein die Mantras, lernte auch wohl die Götter groß und klein. Es breiteten die Färber in der Sonne aus ihr Tuch, nass aus der Kufe, gelb und rot und grün. Soldaten zogen scheppernd Schwert und Schild, Kamele trugen schwankend ihre Herren. Stolz nahte der Brahman und kriegerisch der Kshatriya, der Sudra demutsvoll, arbeitend schwer. Hier gafft die Menge an den Schlangenbändger, wie er schwatzend steht und um das Arm gelenkt lebendigen Schmuck von Schlang und Natter sich gewunden hat. Auch zwingt er zaubernd zu unwilligem Tanz mit der Musik das giftige Gewürm. Dann sahen sie Trommeln, Hörner lang gereiht, die neu vermählte Braut in stolzem Zug mit hellen Rossen seidnem Baldachin ins eigne Heim zu führen. Hier jedoch schlich eilig sich ein Weib zum Götterbild und brachte Blumen, Opferkuchen dar, zu bitten, dass ihr Gatte heil zurück von Handelsfahrten kehre, auch vielleicht ums nächste Kind, dass es ein Knabe sei. Dann gingen an den Buden sie vorbei, wo schwarze Spengler hämmern ihr Metall zu Lamp und Schalen, dann vorbei am Wall und Tor des Tempels hin zum Fluss und zu der Brücke unterm Stadtwall. Diese war schon überschritten, als sie seitlich her vom Weg ein traurig jammervoller Laut erreicht.
»Oh, helft mir auf die Füße, ihr Herrn! Helft mir, sonst sterb ich, ehe ich komm nach Haus!«
Ein armer Teufel war's, der zitternd dort sich wand im Staube, tödlich schwer erkrankt, mit purpurn glühenden Schweren ganz bedeckt. Es perlt ihm auf der Stirn der kalte Schweiß, im Krampf des Schmerzes war verzerrt der Mund. Das wilde Auge schwamm vor innerer Pein, um aufzustehen, griff ächzend er ins Gras, erhob sich halb, sank dann zurück, vor Angst an allen Gliedern bebend, rief und schrie, »Weh, diese Pein, ihr guten Leute, helft!« Worauf herzu Siddhartha lief und von der Erd erhob mit liebevoller Hand den Schmerzgeplagten, legt in seinen Schoß des kranken Haupt und blickt ihn gütig an. Und wie den Ärmsten lindernd er berührt, fragt er: Was ist dir, Bruder? Welches Leid befiel dich? Was versagt das Aufstehen dir? Was, Channa, ist's, warum er schnauft und klagt und ächzend ruft und so erbärmlich seufzt? Da sprach der Wagenlenker: Edler Prinz, geschlagen von der Pest ist dieser Mann, und alle seine Elemente sind in Aufruhr. In den Adern selbst das Blut, sonst ein gesunder Strom, es springt und kocht, ein feurig Nass. Sein Herz, sonst wohl im Takt, klopft wie ein schlecht gespieltes Trommelfell, bald schnell, bald langsam. Seine Sehnen sind schlaff, wie ein abgespannter Bogenstrang. Aus Hals und Lend und Bein die Kraft entwicht. Der Mannheit Lust und Schönheit ist dahin. Ein kranker Mann in seinem Anfall ist's. Sieh, wie er zuckt und zuckt nach seinem Schmerz, die blutig unterlaufenen Augen rollt und mit den Zähnen knirscht und Atem holt, als wär erstickend schwerer Rauch die Luft. Jetzt wär er gern wohl tot, doch stirbt er nicht, eh ganz ihr Werk an ihm die Krankheit tat, eh jene Nerven sie getötet, die, bevor das Leben endet, sterben. Dann, wenn alle Lebensfasern ihm zerriss der Todeskampf und sein Gebein befreit von allem Schmerzgefühl, dann lässt ihn los die Krankheit, macht bei einem andern Halt. O Herr, nicht gut ist's, ihn zu halten so, leicht wird das Unheil übertragen und ergreift dich selber, gerade dich vielleicht. Doch ruhig weiter tröstend jenen Mann der Prinz erwidert: Und gibt's andre noch, die also leiden, oder viele gar? Kann es auch mir ergehen, wie jetzt ihm? Erhabener Herr, entgegnet ihm darauf der Wagenlenker, allen Menschen naht die Krankheit viel Gestalt, als Wunden, Schmerz, als Siechtum, Aussatz, Lähmung, böser Grind, als heißes Fieber, Fistel, Wassersucht, als Schweren, so befällt sie alles Fleisch und naht sich überall. Allein, so frug der Prinz, kommt solches Unheil unbemerkt? Und Channa sprach: Wie schlangenlistig naht's, die stechen, ehe man sie sieht, gleichwie der streif'ge Mörder, der sich seitlich birgt am Dschungelpfad und im Karandabusch die Zeit zum Sprung erwartet. Oder wie der Blitz, der diesen trifft und jenen schont, so wie es kommt. So lebt denn alle Welt in Furcht? So ist's, mein Prinz. Und niemand auch kann sagen, abends schlaf ich ein gesund und glücklich, so werd ich erwachen auch. Es sagt es niemand. Und das Ende von so vielem Leid, das unvorhergesehen die Welt beschleicht und kommt zu seiner Zeit, ist dies ein siecher Leib, ein trüber Geist, das Alter? Ja, wenn man so lange lebt. Doch wenn man nicht der heißen Schmerzen Pein ertragen kann, sie nicht ertragen will, das End ersehnt, wenn man ihn trägt und ist wie dieser hier, zu schwach für alles andere außer für die Klage, wenn man so nun weiterlebt und alt und älter wird, was kommt am Schluss? Dann stirbt man. Stirbt? Ja, denn zuletzt kommt, wenn das Ende naht, der Tod, wie immer auch und welchen Tags. Nur wenige werden alt, die meisten krank und leidend vor dem Alter, allen doch ist eins gewiss, der Tod. Blick auf und sieh, da kommt ein Toter schon entgegen uns. Siddhartha nun erhob den Blick und sah ganz nahe schon des Flusses Ufersaum, wehklagend schreiten eine Schar heran, zuvorderst einer schwang ein irdenes Gefäß mit glühenden Kohlen, hinter ihm geschornen Hauptes die Verwandten, mit der Trauerzeichen ungegürtet laut, »O Rama!« rufen, »Rama, höre uns! Zu Rama steht ihr Brüder!« Weiterhin die Bahre, aus vier Stangen festgefügt, mit Bambusrohr durchflochten, und darauf lag starr und steif und dürr, nach vorn gewandt die Füße, mit herabgesunkenem Kinn, die Zähne zeigend mit verglastem Blick, die Lenden eingefallen und bestreut mit rot und gelbem Staub, der Tote da. Am Kreuzweg wandten sie ihn um, das Haupt nach vorn, und »Rama, Rama!« scholl ihr Ruf. Wie sie dahin ihn trugen, wo am Strom der Scheiterhaufen sich erhob. Darauf ward er gelegt und über ihn getan die Scheite. Süß wohl schlafen mag und tief wer schlummern kann auf lammumlotem Bett. Er wacht nicht auf vor Kälte, ob er gleich nackt liegt in freier Luft. Bald zünden sie die rote Flamm an den vier Ecken an. Die schleicht und leckt und flackert, bis sie fand sein Fleisch und sich an ihm laut zischend nährt, mit schnellem Züngeln, die gedörrte Haut zerplatzt und krachend das Gelenk zerbirst. Doch endlich dünner wird der fette Qualm, die Asche, grau und scharlach, niedersinkt, nur hier und da sieht aus dem Grau hervor ein weiß Gebein, des Menschen ganzer Rest. Dann sprach der Prinz, ist dies das End, das allem dräut, was auf Erden lebt? Dies Ende erwartet uns all, sprach da der Wagenlenker, er da oben, des armselger Rest so wenig ist, dass selbst die Krähen hungrig krächzen und hinweg vom magern Mahl entfliehen. Er aß und trank, er lachte, liebte, freut am Leben sich. Dann kam, wer weiß es, giftger Fieberwind, ein Straucheln auf dem Weg, ein Fall im Sumpf, ein Schlangenbiss, ein mörderischer Stahl, ein Stückchen Grät, ein Frost, ein Ziegelstein, vorbei das Leben und der Mensch ist tot. Nicht Wünsche mehr, nicht Freude und nicht Schmerz hat solcher, nichts ist seiner Lipp ein Kuss. Die Feuge lohe nicht, er spüret nicht den Rauch, der ihm vom eigenen Fleische steigt, das Sandelholz, die Spezereien nicht, die mitverbrennen, aus dem Munde schwand ihm der Geschmack, verstopft ist sein Gehör, der Blick in seinem Aug erblindet, die Erliebte klagen einsam, denn auch das, was blieb im Tode, jener Leib muß fort, des Lebens lichtes Lamp und schirmend Haus, weil Würmern sonst zum grausen Fraß er wird. Dies ist des Fleisches allgemeines Los. Hoch und gering und gut und böse muß zuletzt doch sterben. Dann, so wird gelehrt, beginnt ein neues Leben, irgendwo und irgendwie, wer weiß es. Und aufs Neue kommt Krankheit, Scheiden und der Scheiterglut. Dies ist des Menschen Lauf. Aber sieh, erst auf zum Himmel wandte seinen Blick Siddhartha und im Auge glänzte ihm der Tränen göttlich nass. Dann wiederum zur Erde blickt er und es leuchtete Erbarmen himmlisch aus den Augen ihm. So von dem Himmel schaut er erdenwärts und von der Erd empor zum Himmelsdom, als schwänge auf vom Körper sich der Geist, in einsam Flug zu suchen nach weit entfernter Schau, verbindend mancherlei Gedanken, verloren und erreichbar doch einst geschaut, gekannt. Dann rief er aus, und sein emporgewandtes Angesicht durchglüht unsäglich liebend Mitgefühl und Hoffnung, schrankenlos und ungestillt. O Welt voll Leiden, ach, dich kenn ich wohl, ob auch dich noch nicht kennt mein irdscher Leib, der doch gefangen ist im großen Netz von Tod und Weh und in dem Leben auch, das beiden eng verbunden. Nur zu gut fühl und seh ich der Erde ganzes Leid, wie ihre Freuden leer, wie eitler Spott sind ihre besten Gaben, Angst und Not die schlimmen. Freude wandelt sich in Leid, in alter Jugend, Lieb und in Trennungsschmerz und Leben in den hasserfüllten Tod und Tod in unbekanntes Leben, das aufs Neue den Menschen fesselt an sein Rad und ihn umhertreibt in dem alten Kreis von Trug, der Lust, vom Weh, das nimmer trügt. Auch mich erst lockt es, und das Leben schien gar lieblich. Wie ein sonnenbeglänzter Strom, der immer fließt in wandelloser Ruh. Doch tanzt das lustge Kräuseln seiner Flut nur darum hell an Blum und Wiese hin, um desto schneller sein kristallnes Nass ins salzge Meer zu tragen. Doch es riss der Schleier, der mich blendete. Ich bin wie diese alle, die in Nöten schreien zu ihren Göttern, die sie hören nicht, vielleicht auch nicht beachten, doch indes muss eine Hilfe es geben. Und für sie und mich und alle muss Erlösung sein. Wer weiß, ob nicht die Gottheit selbst bedarf der Hilfe und so kraftlos ist vielleicht, dass, wenn der Kummer zu ihr schreit, sie nicht vermag zu retten. Nimmer riefe mir vergebens einer, den ich retten kann. Wie kommt es nur, dass Brahma eine Welt erschaffen konnte und im Elend nun sie schmachten lässt, wenn er allmächtig ist und lässt sie so, dann ist er doch nicht gut, und wär er machtlos, wär er ja kein Gott. Channa, lass uns nach Haus, es ist genug, meine Augen sahen genug heute. Als dies der König hörte, setzt er an das Tor dreifache Wachen und gebot, es sollte niemand, tages oder nachts, passieren, nicht hinaus und nicht herein, bis jenes Traumes Tage sich erfüllt.